Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zurück nach unserer Sommerpause. Wir haben den Sommer sehr genossen, wir haben aber auch viel gearbeitet, neben dem wohlverdienten Urlaub. Was hat sich getan bei uns in den letzten Wochen, liebe Nicole?
Wir hatten die letzten 4 Wochen eine tolle Unterstützung durch unsere Praktikantin Annalena. Heute ist ihr letzter Tag bei uns. Annalena, möchtest du kurz etwas über dich erzählen und welche Schule du besuchst?
Hallo, ich bin die Annalena. Ich gehe derzeit in die Hack St. Pölten und komme jetzt in die 2JK, also in den zweiten Jahrgang des juristischen Schulzweigs. Ich konnte bisher vieles lernen über Recht allgemein, aber auch Wirtschaft und politische Bildung. Ich habe mich für diesen Zweig entschieden, da ich mich schon immer mit dem Thema Recht auseinandersetzen wollte.
Nicole, was waren die Aufgaben von Annalena bei uns in der Kanzlei als Praktikantin?
Zusammengefasst Aufgaben, welche tagtäglich im Sekretariat anfallen. Sie hat mich beim Posteingang und beim Postausgang unterstützt. Weiters hat sie brav Diktate geschrieben. Da wir die Akten ausschließlich elektronisch führen, fällt natürlich viel Arbeit beim Einscannen an. Weiters war sie eine große Unterstützung bei den Erwachsenenvertretungsakten. Darunter kann man sich die Aktualisierung von Haushaltsrechnungen vorstellen. Aber natürlich hat sie mir auch oft über die Schultern geschaut, zum Beispiel bei der Buchhaltung, um zu sehen, wie das Wissen, welches man in der Schule, gerade in einer Hack, theoretisch lernt, dann in der Praxis umgesetzt wird. Annalena hat sich jetzt einige Fragen zum Thema Notwehr überlegt. Theoretisch hatte sie das Thema schon in der Schule. In diesem Podcast wird das Thema nun eher praxisorientiert erklärt.
Meine Fragen: Unter welchen Bedingungen darf man sich im Rahmen der Notwehr gegen einen Angreifer verteidigen?
Ja, die Notwehr ist im Strafgesetzbuch geregelt, dort in Paragraph 3, und ist eigentlich relativ eindeutig definiert. Es ist notwendig, dass ein rechtswidriger Angriff vorliegt, und dieser Angriff muss sich gegen ein notwehrfähiges Rechtsgut richten, nämlich der kann gegen das Leben, gegen die Gesundheit, gegen die körperliche Unversehrtheit, gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung, gegen die Freiheit oder das Vermögen gerichtet sein. Was kann man sich jetzt in der Praxis unter einem derartigen Angriff vorstellen? Beispielsweise der Einbrecher, der gerade im Haus dabei ist, die Wertgegenstände zusammenzusammeln, das wäre so ein rechtswidriger Angriff. Oder der Handtaschenräuber, der beispielsweise auf der offenen Straße einer Dame die Handtasche entreißen möchte, oder auch im drastischen Fall vielleicht der Angreifer, der mit sozusagen erhobenem Messer auf einen zuläuft. All das wären im Allgemeinen derartige rechtswidrige Angriffe auf ein notwehrfähiges Rechtsgut, so wie es eben das Strafgesetzbuch meint.
Meine nächste Frage ist: Was kann bzw. darf man machen, wenn jemand oder sogar ich selbst bedroht werde?
Man muss dazu sagen, die Betrachtung, ob es sich um eine Notwehrsituation handelt oder nicht, ist immer eine Einzelfallbetrachtung. Das heißt, man kann nicht im Allgemeinen sagen, in dieser und jener Situation ist das zulässig oder ist das nicht zulässig. Das kommt sehr stark auf den Einzelfall drauf an. Ein Grundsatz dabei ist, dass man quasi immer das gelindeste zur Verfügung stehende Mittel wählen muss, sozusagen. Das heißt, wenn man jetzt zur Wahl hat, wenn man das plakativ darstellen möchte, als Mittel der Notwehr am Pfefferspray und eine Schusswaffe, dann wird man wohl eher den Pfefferspray wählen müssen, wenn man daraus erwarten kann, dass der diesen Angriff beendet. Also es sollte das gelindeste zur Verfügung gestehende Mittel gewählt werden. Eine allgemeine Formel für jede Notwehrsituation kann man da eigentlich nicht aufstellen, sowieso oft eigentlich im Strafrecht ist es, wie gesagt, eine Einzelfallbeurteilung.
Danke. Kann man bei Notwehr oder Selbstverteidigung auch zu weit gehen?
Ja, auch das ist ein praxisrelevantes Thema, nämlich der sogenannte Notwehrexzess. Wenn man sich vorstellt, die Dame, die sich gegen den Handtaschenräuber wehrt und dann liegt der Handtaschenräuber schon am Boden und die Dame schlägt dann noch weiter auf den Handtaschenräuber ein, obwohl dann der Angriff schon beendet ist. Ja. Oder es ist immer wieder ein Diskussionsthema, weil es vor kurzem erst in den Medien war, der Einbrecher, den man auf frischer Tat im Haus ertappt, wie weit darf man da wirklich gehen, wie weit ist da die Notwehr gerechtfertigt? Ja. Auch da kann das ein Thema sein, dass Notwehr möglicherweise zu weit geht. Ja, also ich habe vorher schon gesagt, also immer das gelindeste Mittel, wenn man das so ganz allgemein betrachtet, zusammenfasst, ist anzuwenden. Und natürlich ist die Notwehrsituation dann beendet, wenn auch der Angriff beendet ist. Ja, das heißt, wenn quasi der Angreifer eh schon wehrlos ist quasi, dann ist auch die Notwehrsituation beendet und dann wären alle weiteren Handlungen nicht mehr von der Notwehr gedeckt sein. Und dann könnte es durchaus sein, dass es zu einem sogenannten Notwehrexzess kommt. Ja.
Welche Sachen darf man zur Selbstverteidigung benutzen und was ist verboten?
Also auch da gilt natürlich, ich habe vorher schon gesagt, das gelindest zur Verfügung stehende Mittel. Ja. Und es hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wie der Angriff ausgestaltet ist, ja, ob der Angreifer beispielsweise auch eine Waffe hat, ja, und welche Waffe der zur Verfügung hat. Unter Waffe versteht man nicht nur klassischerweise eine Schusswaffe, ne? Das kann genauso ein Messer sein, das kann ein Pfefferspray sein, das kann ein Wurfstern sein, ein Schlagring, was auch immer, ja. Also das Thema ist sehr, sehr breit sozusagen. Das heißt, man kann nicht im Allgemeinen sagen, welche Sachen zulässig sind oder nicht. Ja. In der landläufigen Meinung ist ja sehr häufig das Thema verbreitet, naja, wenn man den Pfefferspray eingesteckt hat, den darf man dann immer anwenden. So pauschal würde ich das jetzt auch nicht sagen. Es hängt sehr stark von der konkreten Situation ab, ja, und wie dieser Angriff ausgestaltet ist. Ja. Aber sonst grundsätzlich das gelindeste Mittel und es muss natürlich ein rechtlich auch erlaubtes Mittel sein. Das heißt, Waffen, die quasi vom Gesetz her verboten sind, da hat man dann natürlich auch ein Problem, auch wenn man die zum Zwecke der Notwehr einsetzt. Ja.
Meine nächste Frage ist, ob man zuerst weglaufen sollte, bevor man sich verteidigt.
Das wird in der Praxis in der Betrachtung einer Notwehrsituation eine große Rolle spielen, ob es diese Möglichkeit gegeben hätte, wegzulaufen. Da wird man eigentlich immer sagen müssen, demjenigen, der behauptet, Notwehr geübt zu haben, naja, warum sind sie nicht davor gerannt? Das wäre ja eh, oder hätte ja eh die Möglichkeit gegeben. Ja. Das heißt, aus rechtlicher Sicht, ja, natürlich, wenn es die Möglichkeit gibt, der Not oder der dem rechtswidrigen Angriff zu entfliehen, dadurch, dass man wegläuft, dann wird man diese Wahl wohl zu treffen haben, um die Situation zu beenden und der Situation zu entkommen. Abgesehen von den ganzen rechtlichen Thematiken, wie soll ich sagen, aus dem eigenen Sicherheitsaspekt heraus kann ich natürlich immer empfehlen, wann die Möglichkeit besteht, wegzulaufen in einer derartigen Situation, das auch zu tun, wenn man von einem Angriff bedroht ist.
Wie beweist man eigentlich, dass man in Notwehr gehandelt hat?
Ja, die Beweisfrage ist natürlich in der Praxis immer eine ganz, eine große Frage, ja. Und kann natürlich auch möglicherweise ein Problem darstellen, ja. Sehr häufig in derartigen Situationen stehen sich zwei gegenüber, ja. Der Angreifer und das Opfer, beziehungsweise derjenige, der halt behauptet, Notwehr geübt zu haben. Und letztendlich steht dann Aussage gegen Aussage. Es ist Aufgabe des Gerichts, die Beweise zu würdigen dann. Und zu sagen, okay, wem glaube ich jetzt mehr? Welche Beweise sind für das Gericht überzeugender? Und das Gericht hat natürlich auch die Beweise auch dementsprechend zu würdigen und zu gewichten. Ja. Es kann sein, dass die Beweise halt nur zwei Aussagen sein. Ne? Die Aussage des Angreifers und die Aussage des Opfers, das behauptet, Notwehr geübt zu haben, und auf Basis dessen muss sich dann das Gericht überlegen, wem glaube ich jetzt im Endeffekt. Ja. Das heißt, auch hier kann man das nicht so pauschal sagen, wie kann man das beweisen. Natürlich, wenn es Zeugen gibt oder was, die diese Situation beobachtet haben, dann ist das natürlich sehr hilfreich. Ja. Das ist aber in solchen Situationen immer ein großes Thema. Ich glaube, wir haben bei der Thematik des Verkehrsunfalls schon darüber gesprochen, wenn es Zeugen gibt, bitte dann unbedingt in der Situation oder gleich nach der Situation auch die Kontaktdaten zu notieren, dass man die auch bei der Hand hat, weil dann tut man sie möglicherweise mit der Beweisthematik im Nachhinein leichter.
Was sagt das Gesetz, wenn jemand sich nur verteidigt, aber der andere sich dabei verletzt?
Genau, das ist eben das zentrale Thema der Notwehr. Ja. Das heißt, es ist möglicherweise aus meiner Sicht, wenn ich der bin, der Notwehr übt, eine Körperverletzung am Angreifer dadurch gerechtfertigt, dass eine Notwehrsituation vorliegt, was dann zur Straffreiheit führt. Ja. Das heißt, selbst wenn ich jetzt gerechtfertigt Notwehr übe und der andere wird dadurch verletzt, dann muss ich keine Bestrafung befürchten für meine Verletzungshandlung. Ja. Aber nur dann, wenn tatsächlich eine Notwehrsituation angenommen wird, dann werde ich straffrei sein. Das heißt, wenn wir wieder auf das Beispiel von vorher zurückkommen, der Dame, der die Handtasche geraubt wird auf der Straße, wenn die den berühmten Tritt zwischen die Beine übt quasi, dann ist das, und das ist eine Notwehrsituation, dann wird sie sich vor rechtlichen Konsequenzen nicht zu fürchten brauchen, weil eben quasi diese Körperverletzung dann durch die Notwehr gerechtfertigt ist. Ja.
Gibt es irgendwelche Unterschiede bei Notwehr zwischen Jugendlichen und Erwachsenen?
Im Prinzip nicht, ja. Das Jugendstrafrecht zielt ja vor allem darauf ab, sozusagen, dass man mit Straftätern anders umgeht, dass man Straftäter möglicherweise milder bestraft, dass man möglicherweise noch andere Mittel anwendet, wenn man sagt, naja, bei einem Jugendlichen, da bringt es vielleicht nicht gleich so viel, wenn man den jetzt sozusagen eine Freiheitsstrafe aufbrummt, da versucht man vielleicht andere Möglichkeiten. Im Bereich der Notwehr gibt es da eigentlich keinen im Gesetz festgeschriebenen Unterschied zwischen Erwachsenen und Jugendlichen. Okay, ich glaube, das waren alle Fragen. Dankeschön, waren wirklich tolle Fragen, die du dir da überlegt hast. Und wir haben, glaube ich, an diesen Fragen ganz gut das Thema der Notwehr durchbesprochen, vielleicht ganz im Allgemeinen. Ich höre das sehr oft, ja, wenn ich mit Mandanten spreche, vor allem wenn es so um die typischen Zeltfestschlägereien geht, wo dann immer gleich mal einer sagt, nein, das war nur Notwehr. Der Begriff der Notwehr wird viel, viel häufiger verwendet, als er tatsächlich dann in der Rechtsprechung auch zur Anwendung kommt. Ja, Annalena, du warst jetzt 4 Wochen bei uns. Wie hat dir das Praktikum gefallen?
Also wie gesagt, ja, ich war 4 Wochen da und ich denke, dass ich einen guten Einblick bekommen habe, wie der Alltag in einer Kanzlei abläuft. Ich durfte bei verschiedenen Aufgaben mithelfen und wenn ich irgendwelche Fragen hatte, wurde mir immer weitergeholfen. Besonders spannend fand ich außerdem auch die Verhandlungen im Gericht, bei denen ich teilnehmen durfte, gemeinsam mit Herrn Magister Selacek. Das war durchaus sehr lehrreich, weil man so die Theorie aus der Schule mal in der Praxis sehen konnte. Alles in allem war es eine sehr interessante Zeit. Ich denke, ich habe viel mitnehmen können und würde, wenn man sich für Jura interessiert und einmal sehen will, wie es in der Praxis wirklich aussieht, ein Praktikum weiterempfehlen.
Herzlichen Dank auch für deine Unterstützung und für deine Worte zum Abschluss. Es hat sehr Spaß gemacht. Also ich freue mich immer, wenn sich wer für die Tätigkeit des Rechtsanwalts interessiert und wenn wer hier gerne einen Einblick haben möchte. Und wie gesagt, ich kann nur sozusagen das Lob zurückgeben. Du hast sehr interessiert und motiviert mitgearbeitet und das hat uns, glaube ich, auch sehr gefreut. Genau. Auch wenn für die Nicole heute wenig Platz geblieben ist, nur dadurch im Podcast. Kein Problem. Beim nächsten Mal kommt auch die Nicole wieder mehr zu Wort. Gut, dann in diesem Sinne dürfen wir uns verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Wenn es Fragen zu dieser oder zu anderen Thematiken gibt, dann darf ich noch auf unsere E-Mail-Adresse hinweisen, office@anwaltskanzlei-sedlacek.at. Und natürlich würden wir uns auch wieder über eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform freuen. Bis zum nächsten Mal.